Ich habe Mist gebaut, aber ich bin kein schlechter Mensch. So hat der Steuerhinterzieher Uli Hoeneß gebeichtet, öffentlich in einem großen Interview der Zeiten der vergangenen Woche. Heute erscheint die Wochenzeitung wieder mit ihrer wöchentlichen Beilage Christ und Welt. Und diese unterzieht den Bußgang des Uli Hoeneß einer kritischen Prüfung. Am Telefon ist jetzt Christiane Florin. Sie leitet die Redaktion von Christ und Welt. Guten Tag, Frau Florin.
Guten Tag, Herr Scholz.
Sündig siegen, überschreiben Sie einen Artikel auf Seite 1. Wie hat denn Uli Hoeneß gesiegt, Frau Florin? Er steht doch eigentlich vor den Trümmern seines Renommees.
Ja, also natürlich ist diese Überschrift auch ein bisschen der Liebe zur Alliteration geschuldet. Natürlich kann man sagen, Uli Hoeneß hat sehr viel an Ansehen verloren. Ihm droht der Verlust seines Postens bei Bayern München. Ihm droht vielleicht sogar eine Haftstrafe. Und nicht zu vergessen, droht ihm natürlich auch der Verlust einer erheblichen Menge Geld. Und trotzdem ist ja interessant, dass bei aller Kritik, die an ihm geübt wird, bei aller Fixierung jetzt auf seine Person in der Berichterstattung, dass das Publikum mit ihm milder umgeht als etwa mit Christian Wulff oder Karl Theodor zu Guttenberg. Also ich glaube, dadurch, dass er es nicht bei der anonymen Selbstanzeige belassen hat, sondern zu einer öffentlichen Selbstbezichtigung als Mittel gegriffen hat, kann er der vollständigen Entehrung entgehen. Wir haben das in der Unterzeile ja Beichte genannt. Es gibt jetzt auch schon Theologen, die haben reagiert und haben gesagt, naja, eine Beichte ist ja nun ein Akt der Vertraulichkeit. Es gibt ein Beichtgeheimnis. Der Priester ist zum Schweigen verpflichtet. Es ist eben gerade etwas nicht Öffentliches. Aber etwas von einer Beichte hat es natürlich in dem Sinne, was Uli Hoeneß gemacht hat, dass er wirklich nicht gesagt hat, na ja, ich war Opfer meiner Verhältnisse, sondern er hat gesagt, ich war gierig, ich habe Tag und Nacht gezockt, ich bin ein Sünder und ich bereue das zutiefst.
Es gibt ja so Beispiele von öffentlichen Beichten, bei denen sich einem ja die Fußnägel eher hochrollen. Also wenn in Amerika ein christlicher Prediger dann doch mit einer Prostituierten im Motel erwischt wird und dann öffentlich im Fernsehen flennt und seine Ehefrau um Verzeihung bitten. Das gab es ja immer wieder mal und ja, ist so elend scheinheilig wie nur was. Bei Fall Hoeneß, der liegt da ganz anders. Warum eigentlich? Bloß weil es nur ums Geld geht?
Ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen lernen müssen, dass also der Präsident eines Bundesligavereins mindestens so wichtig ist wie der Bundespräsident und dass Uli Hoeneß unser aller Vorbild hätte sein müssen. Mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass irgendwie Uli Hoeneß gefragt war in allen Lagen des Lebens offenbar, aber es ist ja gerade so. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit, die er für viele Talkshow-Zuschauer und für viele Fußballfans sowieso ausgestrahlt hat, die kommt ihm jetzt zugute. Er hat einfach sehr, sehr viel Kredit, von dem er noch zehren kann. Er ist eben nicht der verlogene amerikanische Fernsehprediger vorher gewesen, sondern er ist eben der Straßenfußballer gewesen, der Wurstfabrikant, der Präsident, der aber auch ein Herz hatte für sehr, sehr viele soziale Projekte, der Fußballer, die in Schwierigkeiten geraten sind, nicht fallen gelassen hat und so weiter. Also all das ist Uli Hoeneß ja auch und ich glaube, das kommt ihm jetzt zugute. Die Beichte, die er in der vergangenen Woche in einem mehrseitigen Interview in der Zeit abgelegt hat, war eben nicht so dieses Instant-Bekenntnis, wie man das aus vor allem evangelikalen Fernsehformaten kennt.
In dem Zusammenhang listet ihr Autor Raoul Löbbers ähnlich gelagerte deutsche Prominenten Beichten auf, also Karl Theodor zu Guttenberg etwa, dem die Deutschen nicht richtig verzeihen mochten. Aber dann auch Margot Käßmann, die nach ihrer Alkoholfahrt und ja prompt erfolgendem Rücktritt nunmehr den Status einer protestantischen Lebendheiligen einnimmt, so die charmante Formulierung ihres Autors. Könnte also diese ja mea culpa maxima Haltung des Uli Hoeneß den gleichen Effekt haben, ihn also noch beliebter machen?
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Uli Hoeneß Lutherbotschafter der EKD wird. Das wäre auch konfessionell, glaube ich, etwas schwierig. Aber wenn Sie den Fall Guttenberg nochmal betrachten, was hat Guttenberg in diesem Interview damals und auch in dem Interviewbuch gesagt? Er hat ja gesagt, ja, ich hatte damals viele verschiedene Festplatten und ich hatte kleine Kinder und war in der Politik so belastet.
Er hat nicht richtig zugegeben, ich bin schuld.
Er hat nicht richtig zugegeben. Wir wissen ja bis heute nicht, was er eigentlich wirklich da bei seiner Doktorarbeit gesagt hat. Er hat nicht öffentlich erklärt, was er tatsächlich gemacht hat. Das hat Margot Käßmann anders gehandhabt. Die hat dann auch sehr schnell ja die Konsequenz gezogen. Sie hat eben gar nicht bestritten, dass sie mit Alkohol gefahren ist. Sie hat nicht versucht, sich rauszureden. Und so steckte in ihrem Rücktritt ja eigentlich schon der Beginn des Comebacks. Und ob jetzt Uli Hoeneß auf ein so schnelles Comeback hoffen darf, das kann ich nicht abschätzen. Ich fand dieses Interview, das er in der vergangenen Woche gegeben hat, schon, sagen wir, medienstrategisch von seiner Seite aus sehr versiert. Also ich glaube, er hofft darauf, dass er dieser völligen ja, Entehrung, die zum Beispiel Christian Wulff erleben musste, dass er der auf diese Weise entgehen kann. Denn dieses öffentliche Beichtformat setzt ja schon darauf, dass irgendjemand einem die Absolution erteilt. Und dieser irgendjemand ist die Öffentlichkeit. Ja, so wie früher der Pfarrer gesagt hat, okay, du musst bereuen, du musst auch mit einer Strafe rechnen, wenn es um ein auch weltliches Vergehen geht. Und dann drei Ave Maria und fünf Vater Unser und Absolution wird erteilt. Ja, die Öffentlichkeit lässt wahrscheinlich die fünf Vater Unser weg.
Vielleicht wird es ein bisschen kostspieliger, aber Sie meinen, der Effekt sozusagen, der Verzeihungseffekt, den die Öffentlichkeit...
Der Verzeihungseffekt, auf den spekuliert der öffentlich Beichtende ganz bestimmt, ja.
Das Feuilleton-Pressegespräch im Deutschen Radio Kultur heute mit Christiane Florin von Christ und Welt, der wöchentlichen Beilage der Zeit. Lassen Sie uns, Frau Florin, noch zu einem zweiten ebenfalls moralischen Thema kommen, das Sie heute im Blatt haben, nämlich die Absicht des Bundesverteidigungsministers, für die Bundeswehr Drohnen anzuschaffen. Und hierzu reflektiert der Theologe und Philosoph Bernhard Koch nun ja die Ethik des Drohnenkaufs. Was wären denn hier die bedenkenswerten christlichen Aspekte?
Ja, man muss zunächst mal sagen, Thomas de Maizière ist Verteidigungsminister, aber er ist ja auch Mitglied im Präsidium des Evangelischen Kirchentages. Also insofern stellt sich vielleicht für ihn die Frage der christlichen Ethik nochmal ganz anders als für atheistische Verteidigungsminister. Die bedenkenswerten Aspekte sind zunächst mal die Überlegung, ganz nüchtern, schaffe ich allein, indem ich mich dafür interessiere und indem ich eine Kampfdrohne kaufe, nicht noch mit der Nachfrage dann auch ein weiteres Angebot. Der zweite Aspekt ist, senken diese Kampfflugzeuge, diese Kriegswaffen, die ja aus der Distanz gesteuert werden, senken die nicht die Hemmschwelle, überhaupt sie einzusetzen? Also hat es nicht diesen Joystick-Effekt, dass derjenige, der da weit entfernt, tausende Kilometer entfernt da sitzt und diese Kampfdrohne steuert, eigentlich gar nicht merken soll, dass er Krieg führt? Und der weitere Aspekt ist, steht ja auch in dem Text dezidiert drin, wenn schon ein Christ Krieg führt, dann muss er auch daran denken, den Gegner zu schonen. Klingt jetzt etwas absurd, ist aber auch eine Überlegung, die eine lange Tradition hat in der Philosophie und in der Ethik. Und sind diese Waffen, von denen natürlich die Hersteller sagen, ja, das schont auch die Zivilisten, sind das wirklich Mittel, die man so gezielt einsetzen kann? Oder neigt man nicht dazu, ein paar mehr davon einzusetzen und damit dann auch sehr viel mehr Opfer zu erzeugen als mit anderen Arten von Waffen? Die Debatte ist ja... sollte ja sozusagen dem Wahlkampf dann entzogen werden. Und die Frage der Anschaffung ist ja dann auch vertagt auf die Zeit nach der Bundestagswahl.
Es heißt an der Stelle, wer Drohnen kaufen will, muss sich fragen, ob das die Welt ist, in der er leben will. Ich habe mich umgekehrt gefragt, naja, die Welt ist doch nicht besser ohne Drohnen, oder doch? Also das ist sozusagen der Umkehrschluss.
Ja, das gut, hinter den Drohnen steckt ja die Vorstellung, über die wir auch schon im Golfkrieg diskutiert haben, nämlich die Vorstellung des sauberen Krieges und die Vorstellung eines gerechten Krieges, sagt man heute nicht mehr, aber eines gerechtfertigten Krieges. Und die Welt, in der wir leben wollen, ist dann diejenige, in der wir sagen, na ja, ein Krieg, wenn er irgendwie sauber ist und wenn diese Waffen auch noch klimaneutral eingesetzt werden können, dann ist das doch an sich was Gutes. Und ich glaube, das hatte er damit gemeint, dass einfach die Bereitschaft, Kriege zu führen, wenn man das so schön aus der Distanz machen kann und eben nicht mehr so die Zinksärge heimkommen, dass das dann leichter möglich wird.
Erst denken, dann kaufen. So jedenfalls rät die Titelzeile und diesen Artikel sowie den über die Kontroverse um Uli Hoeneß lesen wir neben vielen weiteren Texten in der neuen Ausgabe von Christ und Welt. Das Magazin erscheint wöchentlich als kostenlose Beilage der Zeit und mit der Mutter zusammen in Hamburg, wo man Deutschlandradio Kultur digital und auf der UKW-Frequenz 89,1 empfängt. Dankeschön, Christiane Florin.
Ja, gerne.
Und Ihnen und Ihren Kollegen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. Dankeschön.
Deutschlandradio.